Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Pausengespräch zu Powder Her Face von Thomas Ades. Mein Name ist Johann Kasimir Eule und ich bin der Dramaturg dieser Dresdner Erstaufführung auf Semper 2. Semper 2, das ist unsere zweite Bühne der Semperoper, der Name legt es ja nahe, auf der wir in den letzten Jahren immer wieder zeitgenössische Kammeropern zur Aufführung gebracht haben. Und ich freue mich nun, Ihnen meinen heutigen Gast, den Regisseur Georg Schmiedleitner, vorstellen zu dürfen. Hallo Georg, schön, dass du da bist.
Hallo.
Georg Schmiedleitner arbeitet seit 1996 als freier Regisseur in Theatern in Österreich und Deutschland, unter anderem am Theater in der Josefstadt, in Weimar, am Schauspielhaus Graz, am Landestheater Linz, in Nürnberg, Hamburg, Bochum und Mannheim. 2014 inszenierte er bei den Salzburger Festspielen die letzten Tage der Menschheit und er war bis 2018 regelmäßig Gast am Burgtheater in Wien. 2009/10 machte Georg Schmiedleitner seine erste Operninszenierung, das war Fidelio am Staatstheater Hannover. Und seitdem hat er unter anderem in Nürnberg zahlreiche Opernproduktionen herausgebracht, so Macbeth, Elektra, Don Giovanni, den ganzen Ring des Nibelungen. In den letzten Jahren hat er auch bei den Opernfestspielen in Heidenheim inszeniert, unter anderem den Fliegenden Holländer, Tannhäuser und zuletzt Don Carlo. An der Semperoper Dresden kennen wir dich schon, Georg, denn du hast 2018/19 Satyricon von Bruno Maderna herausgebracht. Das war eine Koproduktion mit den Osterfestspielen Salzburg und dem Teatro Comunale Luciano Pavarotti in Modena. Und zuletzt wurde deine Inszenierung Richard III. Am Theater Regensburg für den Faustpreis nominiert. Jetzt kommen wir aber zu Powder Her Face, unserer Kammeroper, die hier kurz vor der Premiere auf Semper 2 steht. Einmal kurz zur Orientierung für unsere Hörerinnen und Hörer. Worum geht es in dieser Kammeroper?
Hallo. Ja, also es ist einfach eine Lebensgeschichte einer berühmten, sehr extrovertierten Dame aus der englischen High Society, aus dem Adel sozusagen, eine Frau, die aber nicht nur reich ist, sondern auch spezielle Vorlieben hat. Vor allem wurde sie bekannt durch ihre sexuelle Vorliebe und durch ihre sexuellen Ausschweifungen. Und das hat ein großes, glaube ich, auch voyeuristischen Blick auf sie geworfen in der englischen Presse, in den englischen Medien. Und sie wurde sowas wie eine Skandaldame in den englischen Salons. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen auch für die Literatur und für die Verfilmung und letztlich auch für die Oper. In der Oper geht es eigentlich um die Rückblende oder um Rückblenden auf verschiedene Lebensphasen dieser Dame, der Margaret Campbell. Und die Oper blickt sozusagen auf das Leben zurück in verschiedenen Jahresabschnitten und wir haben 8 sozusagen Jahre, die herausgenommen werden, exemplarisch für dieses schillernde, aufregende, provokante und sehr auffällige Leben dieser Dame.
Ja, vielleicht nochmal als zusätzliche Information für die Hörerinnen und Hörer. Margaret Campbell lebte von 1912 bis 1993. Die Oper von Thomas Ades, Powder Her Face, wurde 1995, also erst 2 Jahre nach ihrem Tod, uraufgeführt. Und zumindest in der britischen Öffentlichkeit war das Leben dieser Frau noch sehr präsent. Sie wurde Zeit ihres Lebens, sie galt in jungen Jahren als blendende Schönheit. Sie war sehr, sehr reich. Sie war auf allen Partys zwischen New York und London unterwegs, von der Yellow Press begleitet, um nicht zu sagen verfolgt. Es gibt unzählige Star-Fotos von ihr, Presseberichte. Und die letzten Jahre hat sie dann nach einem aufsehenserregenden Scheidungsprozess quasi verarmt im Hotel verbracht, bis sie dann kurz vor ihrem Tod in ein Altersheim verbracht wurde. Die Uraufführung dieser Oper 1995 auf einem kleinen Festival von dem damals noch völlig unbekannten oder weitestgehend unbekannten Komponisten Thomas Ades, er war damals 24 Jahre alt, war sofort ein Riesenerfolg, wurde schnell nachgespielt und traf offensichtlich irgendwie den Nerv der damaligen Zeit. Was macht denn aus deiner Sicht das Besondere dieser Oper auch heute noch aus?
Ich glaube, es ist immer interessant und spannend in der Oper, wenn man sozusagen eine tatsächliche Vorlage hat und das zur Literatur macht. Also wenn es diese Figur, die da erscheint auf der Bühne, auch tatsächlich in der Wirklichkeit gelebt hat. Das ist es natürlich auch für die Oper. Ist das ein voyeuristischer Blick auf die Zeit, und das kann spannend sein. Und wenn dann diese Figur sozusagen eine Metapher für unsere heutige Zeit wird, wenn sie sozusagen symbolisch oder ein Topos wird, dann ist das natürlich ein gutes Thema für die Oper.
Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, denn wir in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, wir verbinden jetzt ja mit dem skandalösen Leben dieser jetzt schon vor 30 Jahren verstorbenen Gräfin relativ wenig.
Aber diese Figur, die wir da haben, ist natürlich eine Extremistin. Also sie ist schon eine sehr schillernde, auch extrem mit Abgründen gezeichneten Figur, die sehr selbstbestimmt ist, die sehr selbstbewusst ist und vor allem ihre sexuelle Ausrichtung ganz offen spielt. Und das schafft natürlich in einer Oper unglaubliche Spannungen, das schafft auch unglaubliche aufregende Momente und zeigt schon sehr tief in die Psyche einer Frau. Also wir haben es hier mit einer sehr psychologisch vertieften, auch wenn es grell und schillernd und vielleicht überzeichnet ist, aber doch haben wir es mit einer sehr intensiven Persönlichkeit zu tun, die auch intensiv musikalisch und szenisch beachtet und betrachtet wird. Und das macht den Reiz dieser Oper natürlich aus.
Jetzt haben sich Thomas Ardess und sein Librettist Philipp Henscher ja eine ganz besondere Situation für die Bühne ausgedacht. Es gibt insgesamt nur 4 Darstellerinnen, die alle Lebensstationen oder erwähnten Lebensstationen ja darstellen. Das heißt, dass 3 der Darstellerinnen in unzählige unterschiedliche Rollen schlüpfen. Nur die Darstellerin der Duchess bleibt durchgehend die Duchess. Welche Herausforderungen oder auch Chancen für deine Inszenierung bringt das mit sich?
Ja, ich finde es in dem Fall sogar hilfreich, dass diese Konstellation der Figuren so ist, weil man da das Spiel im Spiel noch betonen kann. Es ist ja auch ein Spiel um die Sache, um diese Figur. Also die anderen Figuren spielen sich mit dem Schicksal dieser Duchess und sie spielt sich mit ihnen. Also so entsteht sozusagen eine Art Endspiel. Situation, ein makabres Spiel auf der Bühne, wo der eine dem anderen eigentlich nicht traut oder den anderen manipuliert. Und wir haben dadurch eine Spielsituation, die sozusagen um sich selber kreist und um das Geschehen kreist. Und die spielerischen Momente kann ich als Regisseur in dieser Situation besonders hervorheben. Und wir wissen ja, das Spiel im Theater ist das Vitale, das Belebende, und es macht natürlich auch für die Charaktere sehr viel aus. Es sind dadurch 4 Hauptrollen, ja, ganz einfach und pragmatisch gesprochen, die sozusagen um das Leben und um ihr eigenes Leben spielen.
Jetzt hast du schon gesagt, dass dieses Stück in einer Art von Rückblick konstruiert worden ist. Die erste Szene spielt im Jahr 1990, also wir erleben eine doch schon relativ betagte, vormals sehr schöne, sehr elegante Duchess in ihrem Hotelzimmer. Es droht die Räumung dieses Hotelzimmers, sie hat über längeren Zeiträume die Miete nicht mehr bezahlt. Und dann springen wir in einzelne, sagen, Stationen zurück ins Jahr 1934, 36, in die 50er Jahre, in die 70er Jahre. Und erleben so auch noch einzelne Aspekte der britischen Gesellschaft der damaligen Zeit, wenn man so möchte. Das Thema Sexualität hast du schon angesprochen. Die historische Vorlage hat sich auf sämtlichen Partys Londons herumgetrieben und ihr Gatte machte ihr das dann eines Tages zum Vorwurf. Er selber hat auch nicht gerade monogam gelebt, das wissen wir. Aber er stellte dann eine Liste auf mit insgesamt 88 Liebhabern, die sie gehabt haben soll. Das erinnert sehr ein bisschen an Don Giovanni und seine berühmte Liste der Frauen, die er, sagen, in Spanien, Europa und Afrika verführt haben soll. Das wurde ihr zum Verhängnis, Vor allen Dingen aber die Tatsache, dass Polaroid-Fotos gefunden worden sind. Das war damals eine ganz neue, noch ungewöhnliche Technologie. Polaroid-Fotos, auf denen man sehen kann, wie eine Frau von der Rückenansicht her einen nackten Mann sexuell befriedigt. Und dieser publik gemachte Blowjob, den offensichtlich auch Damen des Hochadels vollziehen, das empörte dann also ganz Großbritannien und die Öffentlichkeit. Und ich erzähle das, weil Philipp Henscher und Thomas Adès diese Szene, dieses Momentum natürlich auch in Musik gesetzt haben. Ja. Wir erleben also in dieser Kammeroper die erste Blowjob-Arie der Musikgeschichte. Heute können wir darüber ein bisschen schmunzeln. Wie verhält es sich für dich so 30 Jahre danach über diese vermeintliche oder tatsächliche Skandalwirkung?
Ich glaube, wir leben ja gerade in einer sexuellen Diskussion in der heutigen Zeit. Also Sexualität ist ja jetzt wieder auch durch die MeToo-Debatte berechtigt und aber vielleicht auch manchmal übertrieben und manchmal zu intensiv geführt. Aber die sexuelle Debatte hat ja unseren Alltag erreicht und auch die Öffentlichkeit. Und ich glaube, wichtig in dieser Hinsicht ist, dass es eine Frau ist, die diese sexuelle Debatte anregt oder auch weitertreibt und die ihren Lustpegel ganz hoch hält. Also das finde ich ja auch heute noch ganz interessant und bin froh, dass es kein Mann ist, dass wir also nicht einen Don Giovanni inszenieren müssen, weil da einfach Konstellationen dann sich ergeben würden, die bedenklich wären. Aber diese Frau ist selbstbewusst, das gefällt mir, das ist, rege ich auch bei den Proben immer wieder an, dass sie das so zu spielen hat oder beziehungsweise diese Selbstbewusstheit vor sich herträgt. Und die Frau ist selbstbestimmt und lässt sich sozusagen in ihrer Lust nicht unterkriegen. Und das ist, glaube ich, auch heute noch eine, ich finde es eine sehr interessante Debatte. Und in der gesamten Debatte zwischen Sexualität und Pornografie und so weiter, also da sind wir mitten, meiner Ansicht nach, in aktuellen Bezügen.
Musikalisch zitiert Thomas Adès viele Stile. Er hat natürlich diese Zeitreise auch zum Anlass genommen, populäre Musikstile aus den Zeiten aufzugreifen. Wir hören viel Swing, Tango. Er orientiert sich aber auch unter anderem an Kurt Weill, Igor Strawinski und Alban Berg. Die Oper Lulu von Alban Berg war für ihn ein großes Vorbild und eine große wichtige Anregung. Auch ein Stück weit für die Konfiguration dieser Duchess in Relation zu Lulu, die ja auch als ein hypersexuelles Wesen manchmal verstanden wird. Aber wie nimmst du die Musik von Powder Her Face wahr, jetzt als Nicht-Dirigent, als Nicht-Musiker, aber als Regisseur, der natürlich damit auch arbeitet?
Also mich hat sie sofort angesprochen, weil sie so dramatisch ist und weil sie so eine eigene Sprache hat, die ich auch unter Anführungszeichen verstehen kann, weil ich mich selbst so als Szeniker auch in dieser Sprache szenisch ausdrücken kann. Also natürlich ist es keine Musik, die man bei Kerzenlicht am Abend horcht, aber es ist eine unglaublich anregende, für die Bühne und für die Arbeit unglaublich anregende und auch dialogische Musik. Also ich finde mich oder ich empfinde die Musik auch sehr im Dialog mit meiner Arbeit. Ich freue mich jetzt natürlich dann auch auf die Orchesterproben, die das noch einmal verdeutlichen und die das noch einmal klar zu Tag bringen, in welchem Spannungsverhältnis das Spiel, das Singen, die Sprache, die Bewegung mit der Musik korreliert. Und das, glaube ich, kann in dem Fall wirklich eine tolle Einheit werden, auch weil wir in Semper 2 ja ganz nahe an dem Geschehen dran sind, gibt das, glaube ich, eine Intensität, die kann sein, sehr berührend, sehr aufregend, also für mich auf alle Fälle richtig spannend ist. Also ich bin beim Arbeiten ganz in der Musik drinnen, also ich verliere mich ganz in der Musik und höre sie auch, wenn wir nur Klavier-Korrepetition haben. Also ich versinke sozusagen fast in dieser Musik und das macht das Ganze zu einer Einheit und macht Singen und Musik und Spiel, glaube ich, zu einer ganz großen Synthese,
ja. Ja, das hat mich auch von Anfang an verblüfft, dass ein so junger Komponist mit seiner ersten Oper gleich so theatral komponiert. Es ist wirklich ein Opernwerk.
Es ist gute Theatermusik, wenn man so will. Ja. Aber ja. Es ist auch gute Filmmusik. Also du weißt ja, wir haben filmische Elemente drinnen und das passt so gut zu den Aufnahmen, die wir mit der Duchess-Figur, der Duchess gemacht haben. Das könnte auch dazu komponiert worden sein und das ist sehr filmisch und meiner Ansicht nach auch damit sehr heutig.
Man könnte die Kammeroper Pardoer-Face auch als ein großes Kaleidoskop, ein Lebenskaleidoskop beschreiben, das musikalisch und szenisch von höchster Komik, Drastik, Sexszenen, Verlorenheit, Einsamkeit, Traurigkeit ein ganz, ganz großes emotionales Feld aufmacht und natürlich auch mit uns Zuschauern arbeitet, mit unserem Voyeurismus, mit unserer Lust am Skandal. Du hast es gerade gesagt, auf Semper 2 sind wir noch näher dran. Man kann sich dem Geschehen eigentlich gar nicht entziehen. Wir können nicht weggucken. Die Dinge sind so nah dran, dass wir, glaube ich, auch zwangsläufig berührt werden müssen. Vielleicht mal positiv, vielleicht werden wir manchmal auch abgestoßen. Meine Frage an dich, die letzte Frage, was ist denn dein Lieblingsmoment aus der Arbeit heraus jetzt in dieser Oper?
Ja, also grundsätzlich mal alle Szenen, die, wo sozusagen um die Existenz gespielt wird. Wir wissen von Schiller, der Mensch ist ja nur dann Mensch, wenn er spielt. Also so kommt mir das auch auf dieser Bühne vor. Und dann ist es für mich das ganze Stück auch eine Art Endspiel, ein fast Packager Zugriff auf das Leben dieser Figuren, aber natürlich dieser Duchess. Und natürlich sind diese letzten Momente im zweiten Teil, wo sie sich sozusagen nochmal aufrafft und ihr Schicksal nicht wahrhaben will und noch einmal kämpft um ihr gesamtes Leben, um ihre gesamte Situation. Das ist so berührend und da taucht man also ein in ein Schicksal und geht weg von einer skandalträchtigen Vorlage, taucht man in ein Welttheater irgendwo ein. Also das sind die Momente, die wirklich berührend sind und das Stück wird dann von einer sozusagen Lebens- oder Gesellschaftsepisode da auf jeden Fall ganz verdichtete, tiefe Oper, tiefes Theater, tiefes Musiktheater und das ist, glaube ich, sehr aufregend und auch berührend.
Und wir haben ja auch wirklich hervorragende Darstellerinnen und Darsteller. Das ist auch ein Glücksfall. Nicht, dass wir das bei anderen Produktionen nicht auch haben, aber um eine stellvertretend für die anderen zu nennen, mit Mary Plazas haben wir eine Darstellerin.
Das ist ein Geschenk. Also als Regisseur ist man ja immer von der Spiellust der Sängerinnen und Sänger abhängig. Und in dem Fall haben wir vier spielfreudigste Darsteller und natürlich auch die Mary Plazas, dass sie spielt um ihr Leben. Man merkt ihr, also es ist plötzlich keine Distanz mehr zwischen Spiel und Wirklichkeit und man taucht ein in eine Tragödie. Sie hat ein derartig intensives Spiel, das einem der Atem stockt nahezu. Und wie du schon gesagt hast, die Nähe zum Geschehen ist für Zuschauer, aber auch natürlich auch für mich als Regisseur bei der Arbeit unglaublich befruchtend, unheimlich aufregend und gibt uns die Möglichkeit, ganz direkt und ganz feine Töne auch zu spielen. Also man merkt ja jeden Gesichtszug, jeden Atemzug, jede Mimik, mimische Veränderung merkt man ja als Zuschauer auch. Und das macht das, glaube ich, die Intensität dieses Abends auch aus.
Lieber Georg, vielen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich einen spannenden und lustvollen Besuch von Pardoer-Face bei uns auf Semper 2.